Wir hören Gottes Wort aus 1. Mose 1, die Verse 1 bis 26. Dieser Text liegt der Predigt von Rainer Wörz zugrunde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre, und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde, und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und schwebt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen. Lieber himmlischer Vater, du der Schöpfer des Himmels und der Erde, wir beten dich an diesem Morgen an. Du bist der Allmächtige und hast auch unser ganzes Leben in deiner Hand. Diese tiefe Gewissheit soll auch unser Leben in manchen Stürmen prägen und uns einen tiefen Frieden schenken. So danken wir dir für dein Durchtragen in der vergangenen Woche, auch durch manche Tiefen. Du, Herr Jesus Christus, warst mit im Boot, und du hast auch den Überblick über unser Leben. Wir bitten dich an diesem Morgen besonders für unsere Brüder und Schwestern, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Wir bitten dich für dein Volk Israel und auch um Bewahrung der Reisegruppe, die am kommenden Sonntag nach Israel reisen darf. Wir bitten dich für unsere Missionarin Ruth Gebhardt, die heute in unserer Mitte ist, um Wegführung für ihren weiteren Weg und die Zeit, wo sie hier sein darf. Wir bitten dich für den Gemeindetag, den wir heute miteinander erleben dürfen. Schenk uns gute Begegnungen miteinander und nimm diesen ganzen Tag in deine Hand. Wir bitten dich jetzt für Rainer Wirz, dass er uns in Vollmacht dein Wort sagen kann. Rede du mit uns und präge unser Leben. Amen.
Der amerikanische Molekularbiologe und Nobelpreisträger Watson, er ist Professor, sagt das, was mir ein akademischer Mitarbeiter, ein Biologe an der Uni Bielefeld vor über 20 Jahren über die Schöpfung und das Entstehung der Arten und des Menschen auch so sagte. Die Evolution ist eine weltweit anerkannte Theorie. Nicht, weil wir sie beweisen könnten, sondern weil sie die einzige Alternative zur Schöpfung ist, an welche wir nicht glauben wollen. Und da zeigt sich wieder, dass man sich willentlich der Offenbarung Gottes verschließen kann oder öffnen kann. Also dass die Entscheidung nicht so sehr auf der sogenannten Faktenebene getroffen wird, sondern willentlich will ich mich für Gott und sein Zeugnis und seine Offenbarung öffnen oder nicht. Und auch einer der Väter der Evolutionslehre, Charles Darwin, 1809 bis 1882, hat sich bewusst vom biblischen Glauben abgewandt, wenn er etwa sagt: Ich war aber in dieser Zeit allmählich dahingekommen, einzusehen, dass dem Alten Testament nicht mehr Glauben zu schenken sei, als den heiligen Schriften der Hindus oder dem Glauben irgendeines Wilden. Wieder willentlich Abwendung von Gott und seiner Offenbarung. Urgeschichte Teil 3. Im ersten Teil haben wir gesehen, wie grundlegend es ist, dass Gott hinter dieser Welt steht. Das ist das Zeugnis auch von Genesis 1. Hinter allem steht der Herr. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und wir haben gesagt, es ist Ausdruck der Liebe Gottes zu seiner Welt, dass er überhaupt eine Welt geschaffen hat, dass überhaupt eine Welt ein Gegenüber will, das erfüllen, das erleben. Dass die ganze Schöpfung ist angelegt auf Leben, auf Lebensraum, auf Lebensentfaltung, ist damit Ausdruck der Zugewandtheit Gottes zu dieser Welt. Dieses Ja Gottes über seiner Welt ist auch durch den Sündenfall nicht gebrochen. Dann haben wir gesehen, wie die Erde wüst und leer wurde, wie es finster wurde. Wir haben gesehen, dass es einen Ursündenfall gab, dass das Böse entstanden ist, zunächst in der Engelwelt. Aber wir haben gesehen, dass Gott seine Welt dennoch nicht lässt. Und wenn wir schon ans Kreuz blicken, dann wissen wir, dass dem Stolz, also der Teufel wollte sich dieser herrliche Cherub, diese rechte Hand Gottes, als ungefallener, herrlicher Lichtesengel, der dann gefallen ist und zum Finsternisfürsten wurde, weil er sich dem Höchsten gleich machen wollte, diesem Stolz des Geschöpfes, auch in der Menschenwelt übrigens, dem Stolz des Geschöpfes setzt Gott nicht Macht entgegen, sondern Demut. Die Demut herabzusteigen und den Weg ans Kreuz zu gehen. Demut bricht harte Herzen. Und jetzt kommen wir zum Sechstagewerk. Also wenn Sie dem Gedanken folgen wollen, dass die Erde wüst und leer wurde, dann haben wir jetzt im Sechstagewerk nicht Creatio prima, sondern Creatio secunda. Das heißt nicht erste Schöpfung, sondern zweite Schöpfung. Und damit folgen wir der sogenannten Lückentheorie, dass wir sagen, zwischen dem ersten und dem zweiten Vers der Bibel ist eine große zeitliche Lücke, die an anderen Stellen etwas fragmentarisch beleuchtet wird, aber sonst lehrmäßig nicht groß entfaltet wird in der Heiligen Schrift. Eine Lücke. Und in dieser Lücke war dieser Ursündenfall und die Erde wurde tohu wabohu wüst und leer. Und dann kommt dieses Sechstagewerk als Restitution, nicht als ursprüngliches Erschaffen, sondern als Restitution, typisch Gott. Er stellt die ins Chaos gekommene Erde wieder her, damit sie bewohnbar wird, mit dem klaren Ziel, den Königspriester zu schaffen, den Menschen. Zunächst einmal müssen wir Vers 2b des ersten Kapitels beachten. Und ich bin jedes Mal natürlich bei dieser Urgeschichte, ab dem zweiten Kapitel und dritten Kapitel wird es dann in Anführungszeichen besser, frage ich mich jedes Mal, wie viele naturwissenschaftliche Zusammenhänge muss man bringen. Aber Sie spüren ja, dass dieser Text auch deswegen so umkämpft ist, weil es um die grundsätzliche Glaubwürdigkeit der Offenbarung Gottes, der Urkunde Gottes, des Wortes Gottes geht. Wenn wir hier Luft lassen, wenn wir hier die Tür aufmachen, dann endet das im Leugnen der Wunder, dann endet das im Leugnen der Auferstehung, dann endet das im Leugnen der Wiederkunft Jesu Christi und überhaupt des gesamten christlichen Hoffnungsguts. Dann können Sie zum Feuerwehrfest gehen, gleich heute Morgen. Dann brauchen Sie hier nicht sitzen. Wenn das nicht stimmt, was in unserer Bibel steht, dann können wir es lassen. Verstehen Sie? Und deswegen müssen wir uns schon mühen. Und deswegen müssen wir uns schon mit dem auseinandersetzen. Also jetzt zum Hexaemeron, das ist ein griechisches Fremdwort, zum Sechstagewerk. Aber zunächst heißt es über dem Tohu Wabohu, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und das ist so schon so tröstlich. Da ist also diese Urflut, da ist die Finsternis entstanden. Das ist ein Totengrab, diese Erde, ohne Leben. Und dann schwebt, und die Parallelstellen sagen es, wie ein Muttervogel, wie ein Adler über seine Junge, schwebt der Geist Gottes über dieser gefallenen, zur Tehom, zur Urflut gewordenen Welt. Bereit, Impulse zu geben, in diese Welt hineinzusprechen, Leben zu schaffen, Lebensraum zu schaffen und sie wieder bewohnbar zu machen. Der Geist Gottes ist Zeichen der Hoffnung. Und hier kommt etwas zum Ausdruck, was durch die ganze Bibel geht und dann im Kreuz seinen Höhepunkt findet. Die Chesed Gottes, die Treue Gottes. Professor Ebach hat übersetzt, die Freundschaft Gottes. Gott ist treu, also Chesed wird meistens übersetzt mit Güte, mit Gnade. Es ist Gott, der diese Welt nicht lässt. Es ist Gott, der uns nicht lässt. Man hat zum Beispiel diesen zentralen Begriff der Heiligen Schrift im Büchlein Ruth. Im Büchlein Ruth, da wird das an einer menschlichen Geschichte, wird die Freundschaft, die Treue deutlich gemacht. Die Ruth lässt Naomi nicht. Sie konvertiert vom moabitischen Götterglauben, sie war ja Moabitin, zum Glauben an den einen Gott, zu dem wahren Glauben. Sie bleibt nicht nur Ruth treu und geht mit nach Bethlehem, geht mit nach Israel, sondern sie bleibt auch dem Gott Israels, dem einzig wahren Gott treu. Und da ist der Schlüsselbegriff Freundschaft, Treue. Oder Psalm 118, Kile Olam Chesed, denn ewig währt deine Güte, so sage das Haus Israel, weil er sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgebracht hat, weil er sie trotz verdientem Gericht nicht dem Untergang geweiht hat. Und danach, nachdem sie den Tempel jetzt wieder einweihen können, besingen sie die Freundschaft, die Treue Gottes. Und ich habe schon gesagt, der Höhepunkt ist das Kreuz, die Freundschaft Gottes mit einer gefallenen Welt. Wie oft hat man ihn ins Gesicht gespuckt, geschlagen, verachtet, bis heute in den Seinen. Er wendet sich nicht von dieser Welt ab. Seine Arme sind weit offen, Chesed Gottes. Hat mal jemand gesagt, wo war Gott? In Auschwitz. Und ein anderer hat eine gute Antwort gegeben, am Kreuz auf Golgatha. Das ist die Antwort Gottes. Also der Geist Gottes, der Spiritus Dei, schwebt über den Wassern, bereit, neue Lebensimpulse einer toten Welt zu geben. Und wie macht er das jetzt? Nicht per Karateschlag, nicht per Zauberspruch, sondern durch das Wort. Das ist ja das Erste, wenn man diesen Text ein bisschen aufmerksam liest, dass es jedes Mal heißt, und Gott sprach, und Gott sprach. Das Wort schafft die Veränderung. Hans-Jörg Bräumer sagt, Zeugnis der souveränen Gegenwart Gottes trotz des Chaotischen. Gott greift in diese Welt ein mit seinem königlichen Wort. Gott spricht wie ein König, der die Absicht hat, einen Palast zu bauen. Schon mal im Vorgriff, um diese Welt letztendlich dann völlig zum Ziel zu führen, hat Gott in seiner Chesed sich auch vorgenommen, nicht am Kreuz nur das Todesurteil über die Sünde und über die Sünde der Geschöpfe zu sprechen, sondern dann gleichsam seine Richterrobe auszuziehen und seinen Kopf selber auf den Richtblock zur Hinrichtung zu legen. Das ist das Kreuz. Schauen wir uns das Hexaemeron, das Sechstagewerk, genauer an. Und als guter Deutscher geht es natürlich nicht ohne einige Vorbemerkungen. Die erste habe ich bereits angedeutet, das Umkämpftsein des Schöpfungsberichtes. Wie kaum ein anderer Bericht. Ich glaube, es ist Wahrheit bis in die Einzelheiten. Wissen Sie, es ist ein Unterschied, ob wir alles richtig verstehen und richtig auslegen. Da können und werden wahrscheinlich auch Fehler dabei sein. Aber oben werden wir sehen, es ist genau Wahrheit bis in die Einzelheiten. Ich denke noch an das Gespräch mit einem Physiker zurück, der mir, vielleicht hat er gedacht, der ist etwas beschränkt, erklären wollte, dass Gott natürlich in seiner Offenbarung, und der Grundgedanke ist richtig, akkommodiert. Das heißt, dass Gott sich natürlich seinem Empfängerhorizont anpasst. Da muss Gott ganz schön runtersteigen, damit wir mitkommen. Ist doch klar, ne? Also da ist das Bild, dass ein Erwachsener mit einem kleinen Kind spricht, noch viel zu schwach. Gott muss ganz schön akkommodieren, muss sich ganz schön anpassen, seine Sprache einfach machen und so weiter. Aber jetzt kommt der Unterschied. Er meinte dann, Gott hätte sozusagen, ich sage es jetzt mal, den Steinzeitmenschen ihre Vorstellung von der Entstehung der Welt gelassen und hat eigentlich nur eine Botschaft gehabt, hinter allem stehe ich, Details siehe später die Naturwissenschaft. Und ich sage, ja, das stimmt, Gott hat sehr einfach gesagt, aber er hat an keinem Punkt gelogen. Das ist der Unterschied. Es ist Wahrheit, bis in alle Einzelheiten. Das Ziel, ich habe jetzt wieder ein Buch über Exegese gelesen, er sagt, ihr dürft das Ziel nicht außer Augen verlieren, dass man sich in Nebenfächern eines Textes verliert. Das Ziel ist die Erschaffung des Menschen. Es ist sozusagen der Lebensbereich des kommenden Stellvertreter Gottes, des Königspriesters, den der Herr schafft. Aber mit der Erschaffung und dem Menschen wollen wir uns ja beim nächsten Mal beschäftigen. Eine zweite Frage und Vorbemerkung: Waren die 6 Tage 24 Stunden oder geht es hier um Jahrtausende, was ich früher gedacht habe, oder gar um Jahrmillionen oder gar Jahrmilliarden? Manche denken, ja, vielleicht kriegen wir die Evolution doch noch runter, wenn wir die Zeiträume doch nur einfach lang genug machen. Aber schauen Sie, das führt, eigentlich macht man Jesus und Paulus damit zum Lügner. Wenn wirklich der Mensch langsam durch Selektion und Mutation, durch Höherentwicklung aus Vorarten entstanden ist, dann ist natürlich die Geschichte von Adam und Eva ein Witz. Dann gab es nicht ein Paar, das ganz am Anfang stand, sondern viele, viele Tausende, Millionen. Und dann irrt Jesus, wenn er in Matthäus 19 sagt, so und so war es am Anfang. Dann irrt Paulus, wenn er sagt, alle Menschen, Rede auf dem Areopag, stammen von einem Menschen ab, Adam. Dann irrt Paulus in Römer 5, wenn er sagt, dass die Sünde durch den einen Menschen zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, wenn es ja doch viele Tausende, Zehntausende, Millionen Menschen vorher gab. Manche merken gar nicht, was sie theologisch anrichten. Für mich sind es 24 Stunden. Hauptargument für viele konservative Ausleger ist natürlich die Begründung des Herrn in 2. Mose 20. Da heißt es, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete er den Sabbattag und heiligte ihn. Er hat ein paar Schlauberger gesagt, ja, aber hör mal her, du hast ja selber in deiner Textübersicht festgestellt, dass Sonne und Mond in unserem Sinn erst am 4. Tag entstanden sind. Wie können dann schon Tag 1, Tag 2, Tag 3, 24 Stunden sein? Na, das ist aber schlicht gedacht. Entschuldigung. Gott hat damals schon gewusst, was später 24 Stunden sind. Hä? Außerdem ist der ganze Text inspiriert aus der Retroperspektive geschrieben. Das heißt, zurückblickend geschrieben und da weiß man eben sehr wohl, was 24 Stunden. Dafür spricht auch, dass es immer wieder heißt, und es wurde Abend und Morgen der x-te Tag. Ich habe vielmehr den Eindruck, Gott schafft relativ schnell hintereinander in 6 buchstäblichen Tagen diesen ganzen Lebensbereich, der ja auch aufeinander abgestellt ist. Ich habe nur mal ein Beispiel, vielleicht bin ich auch zu schlicht in meinem Denken. Am 4. Tag entstehen ja die Pflanzen. Entstehen ja die Pflanzen. Also kann es doch nicht noch 3 Millionen Jahre gedauert haben, bis das Sonnenlicht kommt. Ja, jeder, der ein bisschen von Pflanzen Ahnung hat, weiß, es funktioniert nicht. Nein, die Abfolge legt nahe, es ist alles relativ schnell hintereinander mit dem einen Ziel entstanden, dass der Mensch da ist. Also in Summa, Gott erschuf vor circa 6000 Jahren in der Wiederherstellung eine vollentwickelte, voll funktionierende Erdenschöpfung in 6 buchstäblichen Tagen. Nun muss einer sagen, ja, der ist aber fast wissenschaftsfeindlich. Ich war früher wissenschaftsgläubig und heute bin ich nicht wissenschaftsfeindlich. Das ist ja immer das Problem, auch in seelsorgerlichen Fragen und überhaupt in Entscheidungsfragen des Lebens, dass wir manchmal von einem Extrem ins andere springen. Ja? Also dass wir sagen, naja, also wenn das nie, dann aber auch gar nicht. Aber das muss nicht sein. Das ist oft ein Fehler. Man muss da selber sich gegenüber kritisch sein und sagen, die Nadel darf erstmal so ausschlagen, aber dann sollte sie in die gute, gesunde Mitte kommen. Ich glaube, dass die Wissenschaft, das Denken, die Mathematik insbesondere, ein Geschenk Gottes ist. Ich glaube, das ist eine Gabe, haben Sie schon mal einen Affen gesehen, wie er versucht hat, die Sonne zu beobachten, Notizen zu machen, wie sich die Sonne jeden Tag verhält und wie man das vielleicht vorausberechnen kann? Nee. Es ist ein Geschenk, dass der Mensch denkend in dieser Welt steht, dass er Zusammenhänge beobachten und beschreiben kann und auch mathematisch beschreiben kann. Kritisch wird es nur, wo die Grenzen der Naturwissenschaft, der Wissenschaft überschritten werden, in einer Interpretation in eine bestimmte Richtung, die nicht unbedingt zwingend ist. Das ist der Unterschied. Die Fakten muss man zur Kenntnis nehmen. Da dürfen wir Christen auch nicht den Kopf in den Sand stecken, wobei die ja auch manchmal alle 50 Jahre sich ein Stück weit ändern. Ja? Aber die Fakten beobachten, beschreiben, sehr wertvoll auch die Wissenschaft. Aber dann ist die Frage, wie ist das zu verstehen, wie ist das zu interpretieren? Und ich erinnere noch einmal daran, dass wir eine ganze Reihe von gläubigen Naturwissenschaftlern haben, die sagen, dieselben Fakten, dieselben Beobachtungen, dieselben Beschreibungen können wir durchaus auch so verstehen. Die Evolutionslehre, ich habe es schon mal gesagt, ist für mich jedenfalls die Makroevolution, die artenüberspringende Evolution ist für mich nicht richtig. Sie widerspricht total der Bibel. Höherentwicklung durch Sterben, Höherentwicklung durch Todeswesen, das ist ein Grundgedanke, der der Heiligen Schrift widerspricht. Dass jemand sterben muss, also in dem Sinn sterben muss, damit die Nachfahren weiterkommen. Sehr wohl gibt es die sogenannte Mikroevolution, also dass Gott, was ja auch immer wieder heißt, er schuf es nach seiner Art, nach seiner Art, nach seiner Art. Das heißt, dass innerhalb der Art, nehmen wir mal den Hund oder die Katze, dass innerhalb der Art durch Adaption an Verhältnisse die Art sehr weit streuen kann. Die kann sich sehr stark anpassen. Es gibt Braunbären, gibt Polarbären, gibt, was weiß ich, Waldbären, Grizzlybären, faule Bären. Ja, die kann adaptieren, das ist klar, sehr, sehr unterschiedlich. Aber aus dem Bär wird nie und nimmer ein Känguru. Man hat ja damals gesagt, dass man eigentlich unendlich viele Zwischenglieder finden müsste, zum Beispiel für die Entstehung des Menschen. Man hat nicht eins gefunden, nicht ein Zwischenglied, wo man sagt, da ist eine Art auf die andere übergesprungen. Das Entscheidende geschieht immer durch Gottes Impuls. Deswegen beginnt jeder Tag mit "Und Gott sprach". Nicht nur sechsmal, sondern neunmal heißt es "Und Gott sprach", zweimal am dritten Tag und sogar dreimal am sechsten Tag, wo die Säugetiere und der Mensch entstanden sind. Und wir sehen wieder, Gottes Wort ist nicht Schall und Rauch. Gottes Wort ist Träger göttlicher Kraft und Energie. Sie könnten doch, also wenn einer das beobachtet, sagt er ja, warum setzt ihr euch jeden Sonntag und vielleicht auch noch mittwochs in die Bibelstunde und hört einer Rede zu oder lest Bibel? Was ist das? Aber wir glauben doch, dass Gott durch sein Wort, lebendig gemacht durch den Geist Gottes, zum Beispiel heute Morgen ihre Herzen bewegt, reinigt, verändert, strukturiert und neu ausrichtet. Sonst schicke ich sie nochmal zum Feuerwehrfest. Wenn wir das nicht glauben, warum sitzen wir dann hier? Warum lesen wir dann Bibel? Das Wort Gottes hat Kraft, es ist Speise, lebendig gemacht. Wenn mein Leben chaotisch ist, lasse ich das Wort Gottes herein. Das strukturiert, das gibt Ordnung, das schafft Lebensraum. Das ordnet auch mich und mein Denken. Man kann mit einem großen Problem in eine Versammlung gegangen sein und kann erleben, wenn man sich eine Stunde gar nicht auf das Problem, sondern auf das Wort Gottes konzentriert, dass man nachher verändert herausgeht. Auch anders an das Problem herangeht. Das ist ein Wunder. Meine Worte sind Geist und Leben. Meine Worte sind Speise für den inneren Menschen, Brot. Himmel und Erde werden vergehen, mein Wort nicht. Das göttliche Wort trägt nicht nur göttliche Kraft und Energie, sondern auch göttliche Information. Wie gesagt, ist immer die Frage, wie weit man da geht. Aber ich will es nur mal andeuten. Schauen Sie, Wort ist auch Information. Woher weiß meine Stammzelle im embryonalen Dasein, ob sie sich jetzt zur Sinneszelle, zur Nase, zum Fuß oder was weiß ich ausdifferenziert? Da braucht es Information. Das Ganze ist auch eine Informationseinheit. Ich bin eine besonders große Informationseinheit. Verstehen Sie, die Welt ist strukturiert. Woher wissen die Atome, wie sie sich verhalten? Es ist ein Ordnungsprinzip. Ich glaube, Gott pulsiert permanent Leben in diese Welt. Und wenn Gott sich zurückzieht, wäre nichts. Die Ordnung würde zerfallen. Man sagt das ja schon so. Im Staatsrecht wurden wir unterrichtet, jede staatliche Ordnung ist besser als gar keine Ordnung. Denn gar keine Ordnung, Anarchie, führt in das totale Chaos. Das sieht man schon auf dieser gesellschaftlichen Ebene. Und so wäre es mit allem. Das Wort. Es gibt natürlich auch destruktives Wort. Wort, das Kraft hat, aber in destruktiver Weise. Die Sprüche sagen uns ja, man kann mit dem Mund Pfeile abschießen. Man kann Menschen schwer verletzen und treffen. Man kann destruktiv eine Rede halten. Goebbels, Hitler. Man kann zerstörerisch reden, Leben einengen, Leben kaputt machend. Und jedes Mal heißt es dann im Hexaemeron, und Gott sah, dass es gut war. Übrigens am dritten Tag heißt es sogar zweimal, dass es gut war. Dafür hat man den zweiten Tag ausgelassen. Warum man den zweiten Tag ausgelassen hat, weiß ich nicht. Aber die Juden sagen, weil Gott den dritten Tag zweimal sozusagen hervorgehoben hat mit seinem, und es war gut, liegt ein besonderer Segen auf dem dritten Tag. Und deswegen finden jüdische Hochzeiten am dritten Tag statt. Aber schon in der Bibel, heute in Israel. Und in der Bibel auch, am dritten Tag geschah eine Hochzeit zu Kana. Ganz am Ende heißt es nicht nur, es war tof, es war gut, sondern es war meot tof, es war überaus gut. Und wir sehen wieder, dass die ganzen Einzelteile gehören zusammen und dass die Summa ist mehr als die Einzelteile. Es gehört alles zusammen. Man kann das nicht trennen. Jetzt müssen wir noch kurz durch die einzelnen Tage gehen. Verspreche Ihnen, ich mache das kurz. Wir haben verschiedene Verben, die interessant sind. Wir haben Bara, wo Gott auch im Hexaemeron völlig neu schafft. Zum Beispiel den Menschen, den gab es vorher nicht. Auch im Sechstagewerk, obwohl Restitutionswerk, gibt es völlige Neuschöpfung. Der Mensch war vorher noch nicht da. Da steht das Wort Bara. Wir haben Asa, das Modellieren, das Zubereiten aus Vorhandenem, aus den Trümmern der Urschöpfung. Die Frage, die sich stellt, ist ja, Mose hatte den Pentateuch niedergeschrieben, bis auf den Schluss, seinen eigenen Tod und so weiter, konnte er schlecht berichten. Aber man geht heute immer mehr dazu über, selbst in der kritischen Theologie, wieder die Autorenschaft vieler biblischer Bücher dem Zeugnis der Bibel entsprechend wieder zu sehen. Also Mose dürfte wahrscheinlich der hauptsächliche Autor des Pentateuch, der fünf Bücher Mose sein. Er lebte im 15. Jahrhundert, das ist zwar lange her, vor Christus, also 3,5 Jahrtausende, aber nicht lang genug, um bei der Erschaffung der Welt dabei gewesen zu sein. Aber woher weiß er das? Die Antwort ist durch Inspiration. Gott kann uns nicht nur informieren und Licht geben für die Zukunft. Was kommt? Er kann uns nicht nur Licht geben für unsere jetzige Situation. Wie sieht es eigentlich im Moment in unserem Leben aus? Was krankt? Was ist gut? Wie sieht es in unserer Gemeinde aus? Gesellschaft? Was krankt? Das ist prophetisches Wort, prophetisches Licht. Sondern es gibt auch prophetisches Wort, prophetisches Licht für die Vergangenheit, um die Vergangenheit zu erkennen und zu verstehen. Wir brauchen Gottes Offenbarung. Und Dr. Paul Müller, ein promovierter Naturwissenschaftler, sagt zu diesem Inspirationsverständnis und überhaupt zum Schöpfungsbericht, der Schöpfungsbericht ist ein Meisterwerk der knappen und klaren Darstellung dessen, was sich in dem sichtbaren Teil der Wirklichkeit zugetragen hat. Die Welt ist nicht das Produkt eines Zufalls oder eines blinden Spiels. Sie geht vielmehr einem klaren Ziel entgegen, bei dem der Mensch eine wesentliche Rolle spielt. Die Reihenfolge lässt sich zwanglos mit den naturwissenschaftlichen Ergebnissen zur Deckung bringen. Und dann zitiert einen französischen Naturforscher Jean-Baptiste Biot. Er sagte, entweder hatte Mose in den Wissenschaften eine ebenso tiefe Unterweisung wie diejenigen unseres Jahrhunderts, oder er war inspiriert. Das ist die Antwort. Wie konnte jemand diesen Bericht verfassen? Er war inspiriert. Gehen wir mal kurz durch die sechs Tage. Wenn Sie das Programmblatt oder das Lied- und Textblatt mitgenommen haben, dann können Sie das jetzt gut nachvollziehen, denn die gleiche Ordnungsstruktur, die auf diesem Blatt ist, habe ich hier ebenfalls vor mir liegen. Das geht aber jetzt zack, zack, zack. Im ersten Vers haben wir das Ur-Universum, die Erschaffung der Welt, der ersten Welt, erster Himmel und erste Erde. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im zweiten Vers, und die Erde wurde wüst und leer, Tohu Wabohu, Finsternis, und das Spiritus Dei auf dem Angesicht der Wasser. Gott lässt diese Welt nicht. Und jetzt kommt das Restitutionswerk. Es beginnt, es werde Licht. Der erste Tag beginnt mit der Lichtwerdung, mit Tag und Nacht. Er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Man muss sich nur mal überlegen, es gäbe kein Licht mehr. Da müsst du nicht leben. Da kann man nicht leben. Dann, der zweite Tag, schafft die Atmosphäre, die Rakia. Gott machte eine Feste, schied Wasser unter der Feste, vom Wasser über der Feste. Und er nannte die Feste atmosphärischen Himmel, sage ich jetzt schon mal ausliegend, Lufthimmel. Und da haben wir ja die Bereiche, wissen Sie, wenn man das naturwissenschaftlich sich mal ein bisschen informiert, dann sieht man, die Erde ist eigentlich wie ein Raumschiff mit einem Schutzschirm, das sich um die Sonne bewegt. Da haben wir nicht nur die Lufthülle, sondern wir haben auch zum Beispiel Van Allen-Gürtel, die Magnetosphäre, die uns vom Sonnenwind schützt, vor der kosmischen Hintergrund schützt, sonst wäre Leben hier gar nicht möglich. Wie mit einer Hülle. Ich meine, wenn es die Atmosphäre nicht gäbe, das würde man sehr schnell merken. Das wäre nämlich so ähnlich, wie wenn ich einen Fisch aus meinem Aquarium hole. Wir schnappen verzweifelt nach Luft und kriegen sie nicht mehr. Da wäre auch aus, ja. Aber die Atmosphäre allein, nein, da ist noch ein ganzer Schutzgürtel. Wie so ein Raumschiff mit Schutzgürtel schwebt die Erde, kreist die Erde. Und es ist interessant, Paulus sagt dann, dass das Vollmachtsgebiet der teuflischen Mächte, bis sie in der Endzeit herabgeworfen werden, im Lufthimmel ist. Und wir nennen den Bereich, den mittleren Bereich über der Troposphäre und unter der Ionosphäre, Stratosphäre. Das sind die Strategen, die Mächte der Finsternis. Die haben da ihre Basis. Und um nur mal den Zusammenhang anzudeuten, wenn der Herr zur Entrückung kommt, dann kommt er wohin? Ich sage immer, in das Headquarter des Teufels. Dann kommt er vom Thronhimmel durch den Sternenhimmel in den Lufthimmel. Das war bis dahin das Headquarter, das Herrschaftsgebiet des Teufels. Da dringt der Herr ein und ruft uns, die Gemeinde, zu sich. Und möge Gott es geben, dass sie dabei sind, dass sie das wissen. Dann haben wir am dritten Tag Land und Meer, Pflanzen. Am vierten Tag Sonne, Mond und Sterne. Die geben Zeit und Orientierung, Schifffahrt, Navigation. Wir haben ja jetzt ja künstliche Sterne. Wir haben ja Galileo und andere, also diese Satelliten, die ja Signale geben. Das ist ja ein Wunder, gell? Sie laufen da irgendwie, sind jetzt vor ein paar Tagen in München unterwegs gewesen, Englischen Garten, wussten nicht genau wie, haben ein Handy in der Hand. Tak, 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 da sind wir und da müssen wir hin. Das ist auch ein Wunder. Hä? Wenn er das einfach vor 50 Jahren gesagt hätte, hätte er gesagt, du hast eine Meise, sowas wird es nie geben. Koordinaten von oben, Berechnung. Sonne ermöglicht Leben, Sterne geben Zeit und Orientierung. Auch übrigens den Tag- und Nachtrhythmus. Und es ist interessant, dass der Mensch der letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi diesen Tag- und Nachtrhythmus, übrigens auch den Sieben-Tages-Rhythmus, total bricht. Natürlich durch die Erfindung des künstlichen Lichtes, früher musste man sozusagen, wenn es dunkel wurde, mehr oder weniger ins Bett, so viele Kerzen hat man gar nicht gehabt, ja, und stand eigentlich mit den ersten Sonnenstrahlen wieder auf. Und heute kann der Mensch den Tag-Nacht-Rhythmus, der, glaube ich, von Gott tief, tief in unseren Leib und in unsere Seele geprägt ist, brechen. Und das tut er nicht ohne Schaden. Und er kann den Siebner-Rhythmus brechen. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. sollst du ruhen. Das geht nicht ohne Schaden ab. Ich denke an die tragische Gestalt von Ludwig II., mit dem ich mich mal eine Zeit lang beschäftigt habe. Unser Kini in Bayern, ja. Also, der hat die herrlichen Schlösser hinterlassen. Und er war aber eigentlich fast durchgeknallt, muss man sagen, der Mann. Und am Schluss hat er nur noch bei Nacht gelebt. Er lebt in der Wagner-Welt, er machte nachts Schlittenfahrten mit Fackeln und stand ganz, ganz spät am Tag auf und lebte in der Nacht und ganz einsam, ganz tragisch. Dann am 5. Tag Reptilien, Vögel und am 6. Tag kommen die Säugetiere und der Mensch. Ich sage immer vormittags das Säugetier, nachmittags der Mensch. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Aber dann ist der Mensch da und mit der Erschaffung des Menschen wollen wir uns ja dann beschäftigen. Und da gibt es noch so viele Dinge, von denen wir gar nicht genau wissen, wie sie zu verstehen sind. Ich habe jetzt dieser Tage erst erfahren, dass 2004 war ja dieser ungeheure Tsunami in Asien. Da sind, ich glaube, über 100, 150.000 Menschen umgekommen. Und die Tierpopulation ist kaum vermindert worden, also die Anzahl der Tiere. Warum? Weil man beobachtet hat, Stunden bevor dieser Tsunami kam, haben die Tiere sich zurückgezogen. Die haben wie eine Art sechsten Sinn gehabt. Da gibt es noch viele, viele Dinge, von denen wir nicht wissen, was Gott in diese Welt gelegt hat. Man kann, und dann wollen wir noch in die praktische Anwendung, auch diese sechs Tage wird prophetisch lesen. Wissen Sie, dass Gott am Anfang von einem Gotteskind spricht, es werde Licht. Paulus zitiert das so in 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also am Anfang der Neuschöpfung eines Menschen steht Licht Gottes. Es werde Licht. Ein Mensch sagt Ja zu Jesus, Ja zum Kreuz, Ja zur Sünde, die Gott ihm geoffenbart hat. Er bekommt den Weg ans Kreuz gewiesen und in die Auferstehung. Und es wird Licht. Und es geht ein Prozess los. Und das könnten wir haben jetzt nicht die Zeit dafür, im Sechstagewerk sehen, wie Gott ordnet, scheidet, wie Gott oben und unten klarlegt, rechts, links, das ist gut, das ist schlecht, das muss man weglassen, da muss man fordern und so weiter. Dass ein Mensch wächst, nicht nur, dass er mal ein Kind Gottes wird, dass er wächst. Paulus spricht in Epheser 4 davon, dass er zum vollen Manneswuchs heranreift, dass er reif wird, dass er mündig wird im Wort, dass er nicht als geistliches Baby stirbt, dass er selber im Wort der Wahrheit zu Hause ist, dass er fähig ist, andere zu belehren, dass er in der Lage ist, Dinge zu unterscheiden und nicht immer ein Kleinkind bleibt. Und das Ziel ist, der sechste Tag, wahrer Mensch im Bild, in dem Fall Jesu Christi. Oder wir haben das Sechstagewerk als prophetische Linie für die sechs Jahrtausende vom Fall des Menschen bis zum Kommen Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit. Und es war schon Aurelius Augustin, der gesagt hat, wir können jeden Schöpfungstag mit einem Jahrtausend vergleichen. Und dann kommt, so etwa in seiner Schrift Sermones, der Weltensabbat, das Millennium, das Jahrtausend des Friedens und der Ruhe. Am sechsten Tag haben wir ja das Tier und den Mensch, das habe ich ja schon gesagt. Auch das ist eine prophetische. Ganz am Ende des sechsten Tages kulminiert die Geschichte. Bevor Jesus kommt, wird die Geschichte ihren Höhepunkt finden in dem Tier. Das ist der Antichrist der Offenbarung. Das Tier gegen den Menschen, Jesus Christus. Alles vorgeschattet. Und Paulus entfaltet ja diese Gedanken. Sie müssen sich mal vorstellen, wie der seine Bibel gelesen hat. Manche lesen es ja nicht mal, geschweige denn, dass sich darüber Gedanken machen. Und dann hat Paulus gesagt, dieser wahre Mensch in Christus Jesus, das ist der Mensch, wie ihn sich Gott von Anfang an gedacht hat. In der Gemeinschaft, in der Verbindung mit Gott. Nur dann bist du wirklich Mensch, wenn du die Gottesbeziehung hast. Und nur dann kannst du auch die menschlichen Beziehungen leben. Wer die Gottesbeziehung bricht, beziehungsweise nicht wiederherstellen lässt, wird letztendlich zur Bestie. Und so entartet das Menschsein, immer mehr zum Tier. Jetzt wollen wir uns die letzten Minuten, jetzt haben wir dieses Sechstagewerk betrachtet, haben einige Schneisen geschlagen. Und jetzt wollen wir sehen, ganz zum Schluss, dass diese ordnende Kraft des Herrn, dieser Spiritus Dei, der über dem Chaos, über dem Tohuwabohu ist, auch über unserem Leben ist. So wie Gott das große Urchaos ordnet, mit dem Willen Lebensraum zu schaffen und damit Leben zu ermöglichen, so will er auch bei uns einmal grundsätzlich und immer wieder Unordnung und Chaos, das durch Ungehorsam und Sünde entstanden ist, ordnen, damit wieder Leben möglich ist. Er will einen wahren Menschen aus uns machen. Er möchte in unser Leben hineinreden. Er möchte es nicht beim Chaos, beim Tohuwabohu belassen. Jeder, der umkehrt, der in die offenen Arme Jesu läuft und somit durch das Tor des Lebens geht, er darf ordnende, heilende Kräfte erfahren, auch heute. Also mag das Chaos durch fremde und eigene Schuld in deinem Leben noch so groß sein, es gibt einen Weg. Es gibt auch heute den Spiritus Dei über deinem Lebenschaos. Heilend, ordnend, Leben schaffen. Gott will leben. Gott ist für uns. Gott will nicht die Katastrophe. Und wenn einer sagt, ja, aber in meiner Ehe, in meinem Leben, in dem und dem Beziehungsfeld, da ist hoffnungslos. Das ist ein Fall für den Herrn. Hoffnungslose Fälle sind ein Fall für den Herrn. Jede Krise ist auch eine Chance. Ich sag mal, ohne dass ich in Krisen gekommen wäre, wäre ich nicht zum Glauben gekommen. Ohne dass ich weitere Krisen gehabt hätte, wäre ich im Glauben nicht vorangekommen. Wer weiß, ob ich überhaupt noch im Glauben stehen würde. Jede Krise, jede Lebenskrise ist auch eine Chance, fortan den Weg konsequent mit Jesus zu gehen. Sie haben Probleme, die Chance. Sie haben eine Krise, eine Chance. Krise ist immer Chance. Ich habe bei einer Schuldenexpertin gelesen, also da geht es jetzt ums Geld, und sie wurde im Interview Alice Rolf gefragt, was raten Sie bei Überschuldung? Und sie sagt, viele suchen oft viel zu spät professionelle Hilfe. Wir raten, so früh wie möglich eine Beratungsstelle aufzusuchen. Das raten wir auch. Die Beratungsstelle Jesus Christus. Die Schuldnerberaterstelle Jesus Christus. Er spricht, wenn deine Sünde rot wie Karmesin wäre, sie soll weiß wie Schnee werden. Und Johannes sagt, er ist treu und gerecht und vergibt uns jede Ungerechtigkeit. Es gibt keine hoffnungslose Fälle. Spiritus Dei über deinem Chaos. Das Ja Gottes, die Chese, die Treue Gottes, die Freundschaft Gottes, die Treue Gottes. Zunächst müssen wir aber natürlich mal erkennen, wo wir Strukturen der Unordnung und des Todes in unserem Leben haben, in unserer Familie, in unserem Lebensumfeld. Destruktives, Zerstörendes. Gott hat alles gut gemacht und hat alles gut angelegt. Aber wenn ich Gifte in mein Leben lasse, dann kann das, was Gott gut angelegt hat, nicht wachsen und sich nicht entfalten, sondern wird eingehen. Es gibt einmalige Giftdosen. Die sind zwar schlimm, aber sie entfalten nur einmal eine Wirkung, dämpfen einmal und dann kann es weitergehen. Aber es gibt auch Strukturen des Todes, destruktive Strukturen, die wir dulden. Deswegen ist ein Unterschied, ob jemand in einer Beziehung lebt, die nicht gut ist. Das ist nicht nur eine einmalige Sache, das ist eine destruktive Struktur, die das ganze geistliche Leben kaputt machen kann. Hat eine ganz andere Qualität. Gott möchte die Strukturen des Todes durch Strukturen des Lebens durch sein Wort ersetzen. Und mir ist immer klarer, eine Struktur des Todes ist, wenn man duldet, dass man gegen irgendeinen Menschen etwas hat. Eifersucht, Zorn, Hass, hat ja jeder. Hat ja jeder. Sind wir doch mal ehrlich, hat doch jeder. Die Frage ist, wenn das in meinem Herzen aufsteigt, wie gehe ich damit um? Und das dauert natürlich immer eine Zeit lang, aber ich darf das dem Herrn bringen. Das möchte ich nicht. Wenn ich den oder die sehe, kriege ich schon die Pusteln. Das möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Man wird es noch eine Zeit lang anhalten, aber man kann das erleben. Das heilt, sodass man einem Menschen sogar wieder positiv zugewendet sein kann. Segnen, dem Herrn bringen. Sonst zerfrisst es unser Herz. Macht bitter, ungenießbar. Unfruchtbar. Gott kann wirklich verändern. Glauben Sie das? Gott kann verändern. Ich habe das in einer ganz eindrücklichen Weise vor einigen Wochen von einem Bruder erzählt bekommen, der in Südamerika als Missionar mitgewirkt hat. Und er hat mir die Geschichte erzählt von Olmos, einem der größten Hochsicherheitsgefängnisse Argentiniens. Und da ist dann durch ein Wunder Gottes, durch Spiritus Dei, über der Hölle, muss man sagen, durch Wort Gottes, das hineingesprochen wird, eine Gemeinde entstanden mit fast 2000 Mitgliedern. Und das ist so gegangen. Bis 1983 gab es zwar einzelne Besuche in diesem Hochsicherheitsgefängnis, aber es gab also keine feste Struktur. Und dieses Gefängnis, habe ich gesagt, war eigentlich die Hölle. Ich habe mir mal notiert, wie das hier beschrieben wird. Die Vergewaltigungen und Morde in den Wohnbereichen der Gefangenen waren fast außer Kontrolle geraten. Es gab zahlreiche Aufstände. Die Gefangenen wurden durch Mitinsassen massiv eingeschüchtert. Mord war nichts Ungewöhnliches. Gewaltverbrechen waren praktisch an der Tagesordnung. Das Gefängnis war zeitweise völlig in der Hand der Gefangenen. Im Bann des Bösen. Tieropfer und okkulte Rituale waren alltägliche Praktiken. Die Insassen wurden Gefangene satanischer Zwangsideen. Manche erzählten, dass sie zwerghafte Dämonen die Treppen des Gefängnisses hinauf und heruntersteigen sahen. Unzählige Geschichten beschreiben die überwältigende Gegenwart des Bösen, die das Gefängnis völlig beherrschte. Hölle auf Erden. und jetzt Geist Gottes und Wort Gottes. Und es geschah so, dass Gott einem Pastor dieses Gefängnis aufs Herz gelegt hat. Und er fing an, für dieses Gefängnis zu beten, und ihm wurde immer klarer, ich muss nicht nur für dieses Gefängnis beten und ab und zu einen Besuch machen, sondern ich muss dauerhaft in dieses Gefängnis kommen. Nun war es natürlich für einen Christ kein Weg, irgendeine Straftat zu begehen, um da eingeliefert zu werden. Also auf die Anregung eines Bruders hat er sich als Wärter beworben und wurde auch genommen. Und er ging einen ganz, ganz schwierigen Weg. Schon bei der Einweisung wurde ihm gesagt, was alles möglich ist und was nicht möglich ist. Und auf die Frage eines Ausbilders, welche Konfession er hatte, antwortete er, er ist Christ und kommt aus einer evangelischen Freikirche. Worauf der Ausbilder erwiderte, so, Sie sind also ein Freikirchler. Ich hasse Freikirchler. Wenn Sie Freikirchler sind, werden Sie Probleme mit mir haben. Und dann sagt er noch, an diesem Ort bin ich der einzige Gott und mein Wort ist die Bibel. Also das war kein guter Start. Aber die Brüder haben sich draußen, die gebetet haben, und der Pastor, der zum Wärter eben mutiert ist, haben sich nicht entmutigen lassen. Und sie baten den Gefängnisdirektor doch mal eine Evangelisation abzuhalten. Der hat schroff abgelehnt. Kommt gar nicht in die Tüte. Und wieder ein Wunder Gottes, ich will es kurz machen, nach einer Woche willigt er dann doch ein. Und diese Evangelisation findet statt. Und es kommen mehrere hundert Gefangene, aber auch Wärter zum Glauben. Und jetzt entsteht eine Gemeinde. Und als der Bruder die Gemeinde einige Jahre später besucht hat, sagte er, du glaubst es nicht, du kommst in ein Hochsicherheitsgefängnis und du bewegst dich auf den Trakt zu, den man dann den Christen übergeben hat. Da kommen dir Loblieder entgegen und Gebete und Umarmung und Segnungen im Namen Jesu. Die Gemeinde ist ungeheuer gewachsen. Die Gefängnisleitung hat natürlich auch gemerkt, die mussten die gar nicht mehr bewachen. Die haben ihren Block in Ordnung gehalten, die haben den Garten gehackt. Also alles, was die Gefangenen bisher natürlich auf keinen Fall gemacht haben. Es gab keine Kriminalität mehr. Man musste sie dann auch von den anderen Gefangenen natürlich ein Stück weit separieren. Es war am Anfang sogar so, wenn einer von diesen Versammlungen zum Glauben gekommen ist und in seine normale, in Anführungszeichen, Zelle zurückgekommen ist, der war in Lebensgefahr. Aber da hat Gott in das Chaos, in die Hölle dieses Hochsicherheitsgefängnisses in Argentinien ein Wunder geschenkt. Und heute sind es, wie gesagt, 2000 Christen in diesem Gefängnis. Sie haben jetzt eine Arbeit begonnen, wie sie die entlassen werden, wieder zurückbringen, wie sie einen Beruf finden können. Und das Schönste an der Geschichte finde ich noch mit, der Mann, der gesagt hat, hier bin ich, in diesem Gefängnis bin ich Gott und mein Wort ist die Bibel, der ist inzwischen Diakon der Gemeinde geworden. So kann Gott wirken, durch sein Wort. Und deswegen sollten wir auf sein Wort hören. Das ist Geist und Leben, das bringt Licht und Ordnung. Lassen Sie viel Geist durch Wort Gottes in Ihr Leben. Und es bekommt Struktur und Ordnung. Beugen Sie sich unter das Wort Gottes zum Heil für Sie und für die Menschen, die Sie umgeben. Das schafft Entfaltung, das schafft Lebensraum. Gott will, dass Leben gelingt. Der Feind will Leben zerstören. Das Beste, was Sie auch für Ihre Kinder, Ihre Enkel, Ihren Ehegatten tun können, ist selber gehorsam dem Wort Gottes gegenüber zu sein. Selber die Strukturen des Wortes Gottes in ihr Leben wirken zu lassen. Das kann manchmal wehtun, aber es dient dem Leben. Vor einigen Tagen habe ich gelesen, wie der 6-jährige Louis hat einen Krebs am Oberarm und eine ergreifende Geschichte, wie die Mama ihm versucht beizubringen, dass nach der Chemo, er hat schon keine Haare mehr, jetzt der Arm abgenommen werden muss. Da kapiert gar nicht ganz der kleine Mann. Er meint dann, ob er einen Roboterarm kriegt. War noch ganz begeistert, er hat noch gar nicht ganz verstanden. Aber sie weint und sie legen sich in den Armen und sie sagt, wir tun alles, damit du leben kannst. Ich werde alles tun, du kriegst wieder einen Arm. Verstehen Sie, Gott muss manchmal auch tief in unser Leben schauen. Es kann wehtun, kann wirklich wehtun. Aber es dient, wie bei dem Jungen zum Leben, der ansonsten ja ein Kind des Todes wäre. Das will Gott durch sein Wort machen. So wie Gott damals im Sechstagewerk Struktur und Ordnung in diese Welt gebracht hat, so will er es in unserem Leben. Bitten Sie Gott, gib mir Licht für Strukturen des Todes, für Destruktives. Und gib mir die Gnade, durch das Tor des Lebens, durch das Jesus-Tor, in die Ordnungen des Lebens und des Geistes zu kommen. Mir und anderen zum Segen. Amen. Wir wollen beten. Und ich darf Sie bitten, soweit Sie können, sich zu erheben. Ja, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen und kennen dürfen. und danken dir für deine Liebesmühe in unserem Leben, wie du immer wieder Impulse gebend, immer wieder in unser Leben reden willst, wie du uns nicht lässt und wie du dich auch nicht abwendest, obwohl wir uns oft abgewendet haben. Danke, dass dein Ja nicht nur über dieser Welt ist, sondern auch über unserem Leben. Und danke, dass nicht nur das Chaos der Urwelt für dich kein Problem war, sondern auch das Chaos unseres Lebens. Wir vertrauen dir. Und du weißt, wie oft wir dumm sind und uns den heilenden, den ordnenden Kräften verschließen und meinen, wir wüssten selber besser und gehen eigene Wege, im eigenen Willen. Die Katastrophe wird nur noch größer. Ach, Herr Jesus, gib uns Licht. Gib uns Einsicht, Bereitschaft, Gehorsam zu gehen, wie du uns zu gehen heißt. Danke, dass das Tor des Lebens offen ist und dass wir auf den Weg des Lebens treten können und dass du mit deinen heilenden, segnenden, ordnenden, zielgebenden Kräften in unserem Leben bist. Gepriesen seist du und gelobt sei dein Name. Amen.